Ich begrüße Sie alle herzlich zu unserer heutigen philosophischen Reflexion, die dem Thema Was ist Schönheit und der Rolle der Schönheit im menschlichen Leben gelten soll. Schönheit ist ein Begriff, Schönheit ist ein Wort. Wenn wir es hören, denken wir eben an das Schöne. Und die Schönheit spielt eine sehr große Rolle im menschlichen Leben, in vielen Bereichen. Es ist das große Thema der Kunst, der Künstler aller Zeiten, etwas Schönes zu schaffen. Es ist das Thema derer, die als Touristen in fremde Länder ziehen, die die Natur betrachten, die auf Berge steigen, die ans Meer gehen, nicht nur zur Erholung, sondern auch um die Herrlichkeit des Ozeans zu genießen. Die Kunst, nicht nur die Kunst, sondern auch die Natur ist voll Schönheit. Aber die Schönheit spielt auch eine große Rolle im menschlichen Leben, vor allem in der Liebe. Wir dürfen sagen, dass wenn wir einen Menschen lieben, entdecken wir nicht nur den Wert, den ehrfurchtgebietenden Wert, die Würde der anderen Person, sondern wir erfassen auch die Schönheit seines Wesens. Wir sind betroffen von der Schönheit der Person. Das muss nicht unbedingt die physische, die äußere Schönheit sein. Es kann die Schönheit seines inneren Wesens sein. Es ist nicht umsonst, dass in dem dramatischsten Moment der Liebe, im Tristan und Isolde von Richard Wagner, Tristan zu Isolde sagt, Isolde, wie schön bist du, oder du bist schön, gerade bevor er stirbt. Und der heilige Augustinus bei seiner Bekehrung schreibt in seinen Confessiones, sero te amavi pulchritudo, spät habe ich dich geliebt. Und als Gegenstand der Liebe nennt er Gott nicht den allerbesten, den gütigsten Gott, sondern die Schönheit, die ewige, immer junge und immer gleiche Schönheit. Also die Schönheit hat einen tiefen Zusammenhang auch mit der Liebe. Die Schönheit ist aber zugleich, vor allem in der heutigen Welt, unendlich bedroht. Bedroht durch die Leugnung der Schönheit. Es gibt unzählige Theorien der Kunst, in denen Schönheit überhaupt keinen Platz hat. Es gibt unendlich viele Produkte der sogenannten Kunst, deren Schöpfer in keiner Weise beabsichtigen und es, wenn sie es beabsichtigen würden, würde es ihnen nicht gelingen, etwas Schönes zu produzieren. Es gibt sogar etwas wie eine Art Hass zur Schönheit. Es gibt eine Musik- und eine Rockkultur, in der eine ausgesprochene Hässlichkeit dominiert. Ich muss gestehen, dass ich schon seit früher Jugend, seit ich 12 Jahre alt war, solche hässliche Musik gehasst habe und meinen ersten philosophischen Aufsatz ungefähr als 12- oder 13-Jähriger geschrieben habe über die Objektivität der Schönheit der Musik. Aber dass fast alle oder sehr viele meiner Freunde und Bekannten und Kinder diesen, sagen wir mal, rigorosen Hass alles Hässlichen nicht teilen. Das Hässliche dominiert. Und oft, wenn man in solche Unterweltmusik eintritt, fragt man sich voll Verwunderung, wenn nicht vor Zorn, warum können alle Frösche in der Natur anständig quaken? Warum kann selbst der kleinste Vogel, der keine Vernunft besitzt, schön singen? Warum ist die ganze Natur, die leblose und belebte Natur, die der Vernunft beraubt ist, voll von Schönheit? Und der Mensch, der als Krone der Schöpfung noch eine höhere, geistigere Schönheit verwirklichen sollte, produziert einen Lärm, den selbst die Frösche und Kröten als schändlich erleben müssten, wenn sie es verstünden. Also die Schönheit der Städte wird immer mehr ruiniert und trotz aller Bemühungen der Menschen, die die Schönheit schützen wollen, die Schönheit der Natur und die Schönheit der Städte, greift die Hässlichkeit immer weiter um sich. So also sehen wir, wie aus vielen Gründen die Frage, was die Schönheit ist, eine sehr wichtige ist.
Ja, mir ist aufgefallen, dass Menschen immer nach Schönheit gesucht haben. Und wenn ihnen etwas wichtig war, war es oft auch schön. Was fasziniert die Menschen an Schönheit? Warum suchen die Menschen immer wieder nach schönen Dingen? Was ist Schönheit für uns?
Die Frage, was die Schönheit ist und auch die Frage, wie wir sie erkennen, führt uns vielleicht zunächst zur Notwendigkeit, die verschiedenen Ebenen und die verschiedenen Bedeutungen der Schönheit, aber auch ihr allgemeines Wesen beschreiben zu wollen oder zu sollen. Zunächst, Schönheit allgemein, wie auch andere ästhetische Werte, die nicht unbedingt unter Schönheit subsumierbar sind, wie zum Beispiel ein feiner Duft oder Geruch oder das Originelle oder das Groteske in der Kunst oder in der Natur, wie ein Nilpferd, das nicht gerade schön ist, aber eine große ästhetische Kraft hat in seiner Form. Also alle ästhetischen Werte haben mit dem Aussehen zu tun, mit dem Aspekt zu tun. Die mittelalterlichen Philosophen wie Thomas von Aquin sagen, pulchra sunt quae visa placent, schön sind die Dinge, die, wenn man sie sieht, Freude bereiten. Und er beschreibt das nie als eine intellektuelle, geistige Freude, die rein aus dem Anschauen der Form, aus dem Erfassen des Schönen entspringt. Also eine Art unmittelbare Freude des Erkennens, des Schauens des Schönen, verwendet er als Merkmal der Schönheit. Ich will hier nicht untersuchen, ob diese Definition der Schönheit genügend ist oder ausreichend ist, aber wir sehen, dass die Schönheit mit dem Außenaspekt, mit dem Aspekt, mit dem Gesicht, mit der Erscheinung der Dinge zu tun hat. Nun gibt es aber auf sehr vielen Ebenen Schönheit. Die tiefste Ebene der Schönheit ist die geistige Schönheit oder die Schönheit aller Güter, alles Wertvollen. Wir könnten sagen, das ist eine rein intelligible Schönheit, eine Schönheit, die wir geistig erfassen müssen, eine Schönheit, die nicht mit den Sinnen als solchen wahrgenommen wird. Aber wir können erkennen, dass je höher ein Gut steht, desto schöner es ist. Eine größere, edlere Liebe ist schöner als eine geringere und weniger edle Liebe. Eine höhere Gerechtigkeit besitzt eine innere Schönheit, die größer ist als eine weniger hochstehende und mit Ungerechtigkeit gemischte Gerechtigkeit, relative Gerechtigkeit eines Richters. Eine echte, wahre Treue bis in den Tod hat eine größere Schönheit als eine Treue, die viel mediokrer, mittelmäßiger ist. So sehen wir, wie jedes Gut je nach dem Rang seines Wertes und in strenger Entsprechung seiner Werthöhe, seines Ranges, auch eine bestimmte geistige Schönheit hat. Auch diese Schönheit ist eine Art Aussehen, nicht das äußere physische Aussehen, sondern eine Art Qualität, die, wenn man diese Güter betrachtet, geistig sich auf sie richtet, erfährt man ihre Schönheit. Der heilige Augustinus nennt die Schönheit Splendor Veri, den Glanz des Wahren, oder Splendor Boni, den Glanz des Guten. Und bedeutet damit darauf hin, mit dem Wort Glanz, dass eben die Schönheit gleichsam eine Ausstrahlung des Guten oder des Gerechten ist. Gewissermaßen ein Außenaspekt, der sich dem darbietet, der diese Werte oder diese Güter betrachtet. Diese Art von Schönheit finden wir eben auch in der Liebe, in jeder Liebe, in dem die Person, die man liebt, nicht nur als kostbar, nicht nur als wertvoll vor uns steht, sondern auch wir die Delektabilität, die Schönheit dieser Kostbarkeit erfahren, in verschiedenem Maß, je nach der Kategorie oder der Art der Liebe. Aber die Schönheit kann nicht nur auf dieser rein geistigen Weise, die nur dem erkennenden Blick zugänglich ist, bestehen, sondern sie kann sich auch ausdrücken. Wir können also von einer ausgedrückten metaphysischen Schönheit sprechen, von einer ausgedrückten geistigen Schönheit. Zum Beispiel das menschliche Gesicht ist nicht nur schön durch seine Form oder kann nicht nur schön sein durch seine Form oder Gestalt und Farbe, sondern es kann auch schön sein, insofern es das Innere eines Menschen zum Ausdruck bringt. Für die Liebe ist sogar diese Schönheit viel wichtiger als die reine, sagen wir mal, wie in einer illustrierten gesuchte Formenschönheit. Und so kann ein Gesicht, das von Natur aus hässlich ist, eine große Schönheit zum Ausdruck bringen. Wir können auch sagen, dass die Würde und der Wert des Lebendigen sich in den Formen der Pflanzen und der Tiere zum Ausdruck bringt. Und dass auch das besondere, vernünftige, menschliche Leben sich schon in der ganzen Gestalt und Struktur des menschlichen Leibes, in der Qualität der menschlichen Stimme, im aufrechten Gang, in der erhobenen Stirn, in der Form der Augen und Nase, aber im ganzen Aussehen des Menschen zur Erscheinung kommt. Hegel, ein großer Ästhetiker und Philosoph des deutschen klassischen Idealismus, schreibt in seiner Ästhetik, dass über den menschlichen Leib ein unaussprechlicher geistiger Ton ausgegossen ist, eben indem sich diese innere Schönheit der Person, die Würde der Person, auch leiblich ausdrückt. Gregor von Nyssa, der große Kirchenvater, sagt etwas Ähnliches in seinem Buch über die Wesensausstattung des Menschen, wo er den menschlichen Leib mit den verschiedenen tierischen Formen und Leibern vergleicht. Außer dieser rein metaphysischen Schönheit, die jedem Gut entspricht, die gleichsam der geistige Abglanz des Guten und Wahren ist, und neben der ausgedrückten Schönheit des Seienden, wie wir sie in den Tier- und Pflanzen- und in den menschlichen Gestalt finden, gibt es auch eine reine Formenschönheit. Man könnte sie nennen eine reine Schönheit der Form und der Farbe, der Gestalt und der Farbe. Die kann auf einer relativ primitiven Ebene schon wie die Schönheit des Kreises im Unterschied zu einer hingekritzelten Linie oder der Regelmäßigkeit eines Gesichtes liegen. Sie kann in der Schönheit zum Beispiel der Gestalt eines Rehs gegenüber der Gestalt eines Rhinoceros liegen. Es gibt also hier unzählige Formen und Sphären, in denen diese Schönheit der Farbe und der Form uns entgegentritt. Diese Schönheit, man könnte sie Formenschönheit erster Potenz nennen, wie Dietrich von Hildebrand in seinem zweibändigen Werk Ästhetik sie nennt, diese Schönheit bewegt sich auf einer relativ oberflächlichen Ebene. Sie ist gleichsam eine unmittelbare Ausstrahlung, ein Glanz der physischen Form, der Farbe, des Lichts, der Töne, der Stradivari-Geige. Aber innerhalb des Sichtbaren finden wir ein ganz eigentümliches Phänomen, dass das Geheimnis der Schönheit des menschlichen Gesichtes oder der menschlichen Gestalt und das Geheimnis der Schönheit der Natur und vor allem dasjenige der Schönheit der Kunst betrifft. Und dass der große Philosoph und Ästhetiker Platon übersieht, wenn er zum Beispiel im Symposium schreibt, dass jede Sache, je höher sie steht, umso schöner ist. Und zuerst die sichtbaren Dinge, dann wendet man sich auf die Schönheit des Erkennens immer weiter hinauf bis zur absoluten Schönheit. In dieser Rede Diotimas zu Ende des Symposiums ist die Schönheit streng gestuft dargestellt und die geistige Schönheit einfach höher als die physische dargestellt. Aber wenn wir die Schönheit der Kunst betrachten, so finden wir, dass die Schönheit gleichsam überschreitet die Würde ihres Trägers. Und wenn wir die größte Musik oder die höchste Kunst des Menschen ansehen, so finden wir, dass hier nicht mehr die bloße Ausstrahlung der Glanz, der Farbe und des Tones und der Form uns begegnet, sondern dass hier die Schönheit, die ihre Heimat in einer höheren Sphäre hat, gleichsam ausgegossen in sichtbare und hörbare Formen uns entgegentritt. Dass also eine Diskrepanz besteht zwischen, sagen wir, dem Niveau, auf dem Töne und Farben, die ja keine besonders hohen Geschöpfe sind, existieren, und der sublimen geistigen Qualität der Schönheit, die oft, wenn wir an die Kuppel von St. Peter denken, sagen wir, den geistigsten und tiefsten menschlichen Akten entspricht in ihrer Qualität oder sie sogar übertrifft, wo wir uns beschämt fühlen als Menschen, als Personen, angesichts einer solchen Schönheit und denken, wie viel weniger schön oder wie hässlich unser eigenes Leben vergleichsweise ist. Hier also tritt uns etwas eigentlich Wunderbares entgegen, nämlich ein Übersteigen der Qualität der Schönheit im Verhältnis zu ihrem physischen Träger. Kardinal Newman hat das, diesen Gedanken, der rein philosophisch eine der großen Entdeckungen der realistischen Phänomenologen war, insbesondere Dietrich von Hildebrandt, des schon erwähnten Philosophen. Aber Kardinal Newman hat in einer seiner Predigten im vorigen Jahrhundert diesen Gedanken wundervoll ausgedrückt. Er sagt über die Musik: Es gibt 7 Noten in der Tonleiter. Mach aus ihnen 14. Doch was für ein geringe Ausstattung für so ein riesiges Unternehmen. Welche Wissenschaft kann so viel aus so wenig machen? Aus ein paar Elementen kann ein großer Meister eine neue Welt erschaffen. Sollen wir sagen, dass all diese überfließende Intensität nur irgendein Kunsttrick ist, wie ein Spiel oder eine Tagesmode ohne Realität, ohne Bedeutung? Oder ist es möglich, dass die unerschöpfliche Entwicklung und Anordnung der Noten, so reich und doch so einfach, so kompliziert und doch so und unerschöpflich und doch so geordnet, so verschiedenartig und doch so majestätisch, nur ein bloßer Klang sein soll, der kommt und geht? Kann es sein, dass die geheimnisvollen Bewegungen des Herzens, dass die tiefen Gefühle, dass die eigenartige Sehnsucht nach etwas, was wir gar nicht kennen, dass die erschütternden Eindrücke, von denen wir nicht wissen, woher sie kommen, kann es sein, dass all die in uns zustande kommen durch etwas Unsubstanzielles, das kommt und geht, das in sich selbst beginnt und endet? Es ist nicht so. Es kann nicht so sein. Nein. Diese Töne sind einer höheren Sphäre entsprungen. Sie sind die Ergüsse der ewigen Harmonie im Medium des geschaffenen Tons. Sie sind das Echo unserer Heimat. Sie sind die Stimmen der Engel. Sie sind das Magnificat der Heiligen. Sie sind die lebendigen Gesetze der göttlichen Regierung. Sie sind göttliche Attribute. Sie sind etwas außer ihnen selbst, das wir nicht begreifen können, dass wir nicht aussprechen können und dass ein Mensch wie wir, ein sterblicher Mensch wie wir, der vielleicht sich in sonstiger Hinsicht nicht von seinen Mitmenschen unterscheidet, die Gabe hat, sie zu erwecken. In diesem grandiosen Text beschreibt Newman dieses wundervolle Phänomen, wie diese physische Schönheit über die ontologische Ebene der Materie unendlich gleichsam hinausragen kann und die höchsten geistigen Qualitäten uns vermittelt. Wie gleichsam eine Schönheit, die ihren wahren ontologischen Ort in einer hohen geistigen Sphäre hat. Er spricht von den göttlichen Eigenschaften und von dem Magnificat der Engel, aber die gleichsam wahrhaft ausgedrückt, wahrhaft verwirklicht ist in ihrer Qualität, in der Qualität des Sinnlichen. Gleichsam, das Sinnliche wird transparent für das höchste Geistige. Und darin liegt meines Erachtens der Schlüssel für die Schönheit des menschlichen Leibes und auch der menschlichen Kunst.
Wir leben in einer Zeit, die sehr viel auf Äußeres Wert legt und deswegen die Schönheit auch ein Begriff ist, der häufig fällt. Ist schön eigentlich nur das, was mir gefällt, oder gibt es irgendetwas Objektives an der Schönheit?
Die Frage nach der Objektivität der Schönheit ist eine ganz wichtige. Und aus dem, was wir gerade vorher gesagt haben, geht wohl hervor, dass die ontologische Schönheit, also diese rein geistige Schönheit, die ihren Quell einfach in der Höhe eines Gutes hat, eine voll und ganz objektive Schönheit ist, die streng gewissermaßen der Stufenleiter und Hierarchie der Güter und Werte selbst folgen muss. In diesem Sinn kann zum Beispiel ein Tier nicht schöner sein als eine Person, weil die Person eine viel höhere Würde besitzt. Also diese einleuchtende, dem Intellekt einleuchtende Schönheit ist wohl in ihrer Objektivität gegeben. Freilich können Menschen verschiedener Ansichten über Werte und damit auch über die Schönheit sein. Aber dieser allgemeine Wertrelativismus ist vielleicht hier nicht unser Thema. Man könnte den Hauptstreit und die Hauptmeinung, dass Schönheit nur eine Geschmackssache ist, etwas rein Subjektives ist und dass jeder eben seinen Geschmack hat und was hässlich und was schön ist, hat keine objektive Wirklichkeit. Man könnte dieses Argument damit begründen, dass Menschen so völlig verschiedene Dinge für schön halten in der Kunst oder in der Musik. Aber hier muss man sich vielleicht klar machen, dass die Objektivität der Schönheit in der Kunst nicht dadurch einfach aufgehoben wird oder widerlegt werden kann, dass man auf diese verschiedenen Meinungen hinweist. Erstens kann es sein, dass Menschen überhaupt nicht das Schöne suchen und dass sie wissen, dass das, was sie tun oder anhören, hässlich ist. Aber sie haben das eben aus irgendeinem anderen Grund gern. Es gibt also eine Anziehungskraft des Hässlichen, die gar nicht unbedingt ein gegengesetztes ästhetisches Urteil darstellt. Außerdem kann es einer gewissen Erziehung bedürfen, um das Schöne zu entdecken. Und vielen Menschen ist so eine Erziehung in der Kunst oder der Kunstschönheit nicht gegeben. Und auch kann es sein, dass die allgemeine Haltung des Menschen solcher Art ist, dass die Gier nach Lust, nach Befriedigung, nach Aufregung, nach Excitement so groß ist, dass eigentlich aus dieser Haltung heraus es verständlich ist, dass das Schöne, das eine tiefe Verwandtschaft auch mit dem Guten und Edlen hat, von einem solchen Menschen gar nicht gesucht wird. Aus diesen und vielen anderen Gründen, auch dem Grund, dass eine bestimmte Begabung für die Wahrnehmung der Schönheit vorausgesetzt ist, die nicht jeder Mensch hat, kann man nicht behaupten, einfach weil viele nicht dasselbe für schön halten, dass diese Werte relativ sind. Und wenn wir uns die höchsten Beispiele vor Augen halten, sei es der Naturschönheit, sei es der Schönheit der Kunst, dann meine ich, wenn wir hier wirklich nach der Wahrheit suchen, finden wir, dass diese Schönheit in keiner Weise eine bloße subjektive Geschmackssache ist, dass man sich vielleicht im Einzelnen irren mag, aber dass hier objektive Qualitäten bestehen und dass, wenn ich hierher grunze oder wenn irgendwelche gräulichen, unterweltlichen Töne erschallen, das objektiv nicht auf derselben Stufe ist wie Beethovens 9. Symphonie oder wie Schuberts Streichquintett in C-Dur. Also hier, glaube ich, gibt es eine Evidenz der Schönheit, die uns verbirgt, die Objektivität dieser Schönheit, an Erfassen, das und warum diese Formen, diese Töne eine besondere Schönheit besitzen, sodass die Objektivität der Schönheit nicht nur diese rein geistige, sittliche, moralische Schönheit ist, sondern auch die Schönheit der Natur und der Kunst.
Wozu brauchen wir die Schönheit? Ist es nicht wichtiger, alles so anzunehmen, wie es ist, zu akzeptieren, wie es ist und zu lieben, wie es ist?
Die Frage, wozu braucht der Mensch die Schönheit, ist eine Frage, die vielleicht kritisch hinterfragt werden muss. In gewisser Weise braucht der Mensch nicht die Schönheit. Er kann die Dinge funktionieren. Die Funktionalität der Zivilisation ist unabhängig von der Schönheit. Ein Haus schützt uns vom Regen, auch wenn es noch so hässlich ist. Ein Wasserbrunnen liefert uns Wasser, auch wenn er noch so wenig schön ist. Insofern scheint die Schönheit etwas absolut Zweckfreies, Zweckloses zu sein, etwas, was nicht irgendeinen Nutzen bringt. Aber gerade darin besteht die Kultur, dass die Dinge, die auch nützlich, sogar nützliche Dinge, wie ein Fischteich, eben in alten Klöstern wunderschön, in wunderschönen Anlagen geschaffen wurden, sodass außer ihrem Nutzen, außer ihrem Zweck, auch eben das Thema der Schönheit erfüllt wurde. Und darin besteht die Kulturleistung, dass Weinberge, dass Speisen, dass Häuser, dass alle Gebäude einer Stadt eine Schönheit und einen ästhetischen Wert haben, der nicht rein ihr Nutzwert ist. Es wäre eine schreckliche Welt, eine Welt, in der nichts als die Praktikabilität und Nützlichkeit noch herrschen würde. Dazu muss man noch etwas sagen. Man muss sagen, dass die Seele selbst, das innere, tiefere Leben des Menschen sehr wohl der Schönheit bedarf. Denn die Schönheit ist nötig, zum Beispiel um ein Fest zu feiern, um eine Freude über einen großen Anlass auszudrücken. Wenn nur lauter Hässliches einen umgibt, kann keine festliche, feierliche Stimmung aufkommen. Und wie das Feiern, die Freude am Schönen, am Guten, an der Liebe, an einem großen Anlass, einem festlichen Anlass. Ein wichtiges Thema des Lebens ist so auch die Schönheit, ohne die ein Fest nicht wirklich ein Fest sein kann, ohne die die festliche Freude gar nicht entstehen kann. Aber die Schönheit spielt auch eine wichtige Rolle als Nahrung der Seele. Eine Person, die völlig ohne Schönheit lebt, in den Großstädten, die oft nur noch Hässliches einen umgeben lassen, sehnt sich nach Schönheit, muss manchmal in die Natur hinaus. Moderne Architektur, der Stadt-Land-Verbundes erkennen das, die Ökologen erkennen das, die Psychologen erkennen das. Der Mensch braucht dringend eine Schönheit, um geistig gesund bleiben zu können. Wenn er nur von Hässlichkeit erfüllt ist, verkümmert sein ganzes geistiges und inneres Leben. Hier kann man auch eine tiefe Einsicht, die Platon über die Musik geäußert hat, im Staat erwähnen. Dort sagt er, dass das Schöne mit dem Wahren und dem Guten zutiefst verbunden ist, dass die Schönheit uns hinaufführt in die zum Edlen hinführt, dass sie an das in uns appelliert, an das Ross, sagt er im Phaidros, dass das edle Pferd in uns ist. Hingegen das Hässliche appelliert an unsere Leidenschaften, zieht uns hinunter, bringt unseren Geist in einen chaotischen Zustand. Insofern ist das Schöne, sagt Platon, eine der wichtigsten Dinge in der Erziehung. Durch das Schöne, durch die Töne, die die Seele mehr erschüttern als etwas anderes, wird die Seele am leichtesten und schnellsten zum Edlen, zum Guten gebracht. Und das führt uns abschließend zum Thema der Schönheit in der Religion. Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Metaphysik und auch die religiöse Überzeugung ist, dass Gott selbst die Schönheit ist, dass die Schönheit eine göttliche, ewige, unendlich wichtige Angelegenheit ist, eine unendlich ernste Angelegenheit ist. Und deshalb in der Liturgie, im Gottesdienst, in den Formen des Gebetes, ist die Schönheit auch ein ganz wichtiges Element. Und eine Liturgie, die aller Schönheit beraubt wird, wird niemand mehr anziehen und und den Menschen in eine öde Welt senden, wo er sich dann seine Aufregungen in ganz anderen Formen, in Sekten oder in irgendwelchen anderen Kunstformen suchen wird. So können wir sagen, der Mensch braucht die Schönheit nicht, sie ist in einer Hinsicht nutzlos. Auf der anderen Seite ist sie unendlich wichtig.